Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Hallöchen, willkommen in der nächsten Runde Kaffee und Krisen.
Was geht?
Hallo, wie geht's dir heute?
Ich bin ein bisschen müde, aber so an sich geht's mir ganz gut, muss ich sagen. Bin zufrieden.
Zufrieden ist doch schön. Was gibt's Schöneres?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer mit Kaffee oder Krisen dran ist. Mit unserer Einstiegsrunde.
Ich glaube, ich hab's letzte Woche gemacht.
Ja, dann starten wir direkt rein in einen Kaffee- oder Krisenmoment.
Was ist dein Kaffee- oder Krisenmoment? Dann muss ich dich fragen diese Woche.
Also, ich hatte heute auf jeden Fall einen Kaffeemoment.
Ja.
Bleiben wir direkt hier bei unserer Arbeit und beim sozialen Bereich. Und zwar beim Schichtdienst. Nachtschichten für alle, die es kennen. Ich bin heute nach Hause gekommen. Das Zimmer war vorbereitet und dunkel. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ich bin nach der Nachtschicht richtig in den Tiefschlaf gekommen. Und habe mir heute gedacht, ich glaube, ich versuche das jetzt öfter. Also wirklich nach der Nachtschicht schlafen zu gehen. Und entweder es klappt oder es klappt nicht, weil das ist schon auf jeden Fall eine geile Mut irgendwie.
Aber was heißt, es klappt oder es klappt nicht? Wann klappt es denn bei dir nicht?
Wenn ich unruhig bin oder wenn ich meinen Kopf nicht so abschalten kann und denke, eigentlich hast du keine Zeit dafür, dann ist schwierig.
Okay.
Und ich habe heute richtig geträumt, also es fühlt sich an wie ein neuer Morgen.
Geil.
Ja, das war auf jeden Fall mein Kaffeemoment des Tages, würde ich sagen.
Und gibt es auch einen Krisenmoment, den du hattest?
Ich mag nicht über Krisen sprechen.
Okay, also dann heute kein Krisenmoment.
Nee, ich hatte heute keinen Krisenmoment. Als du ihm gesagt hast, du bist zufrieden, dachte ich, damit kann ich viel anfangen. Heute bin ich sehr gelassen.
Okay, das ist gut.
Ich würde sagen, eher so die letzten Tage waren ein bisschen Krise, weil ich gemerkt habe, dass ich so emotional ein bisschen unruhig war und ich es nicht ganz einordnen konnte. Und irgendwann hat es mich dann einfach nur noch genervt, dass es so ist. Und ich versuche das jetzt einfach zu ignorieren und irgendwie nochmal anders durchzustarten. Und heute bin ich auf jeden Fall gelassen und gut aufgestellt, glaube ich. Und das ist ein schönes Gefühl.
Geil.
Ja.
Ah, das klingt doch gut.
Manchmal hat man das, ne?
Was hat man manchmal?
Dass man irgendwie so schräg drauf ist oder die Emotionen so ein bisschen anders reguliert sind als normalerweise und es aber irgendwie keinen Grund gibt, den man so da einordnen kann, warum es so ist. Weißt du, was ich meine? Und dann ist man irgendwie schräg drauf und grantig, aber man weiß selber gar nicht so ganz genau, warum.
Nee, habe ich nicht. Ich bin immer gut gelaunt.
Ich glaube nicht. Das ist gemein. Als ob nur ich das habe.
Ich habe das nicht.
Liebe Community, ich hoffe, ihr könnt euch mit dem, was ich gesagt habe, identifizieren und ich bin nicht die Einzige.
Safe bist du nicht, glaube ich nicht.
Ja, deswegen starten wir jetzt ganz gelassen rein. Wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen aufs letzte Jahr geguckt und so ein bisschen aufs neue Jahr geguckt, was wir eigentlich so machen wollen, was für Ziele und Wünsche wir haben. Und es war alles sehr schön und positiv insgesamt. Aber ich habe dann nochmal gedacht, irgendwie sollten wir vielleicht nochmal darüber sprechen, wie es den Kids und Jugendlichen in der aktuellen Zeit geht, weil ja schon irgendwie eindeutig ist, dass viele Jugendliche überfordert sind mit ihrem Alltag und mit Perspektiven und auch so, ja, psychische Belastungen auf jeden Fall zunehmen im Moment. Und ich glaube, dass das irgendwie eine Sorge ist, die viele mit sich tragen. Erstmal die, die davon betroffen sind, aber natürlich auch wir als Fachkräfte und Mitarbeitende im sozialen Bereich oder auch alle, die irgendwie damit zu tun haben, auch Eltern etc. pp. Lehrer und Lehrerinnen. Ja, dass das schon irgendwie ein aktuelles Thema ist, wo wir vielleicht mal einen Blick drauf werfen könnten.
Okay, das und sonst noch irgendwas anderes? Also, oder wäre das jetzt das Thema, wo du drüber sprechen wollen würdest? Oder?
Das ist so, was ich auf jeden Fall mitgebracht habe. So einerseits irgendwie auch dann, wenn man es jetzt so aus unserer Perspektive betrachtet, für die Jugendlichen da zu sein und zu schauen, was ist es eigentlich? Und andererseits aber auch gut für uns selbst zu sorgen, weil immer, wenn man ja sich um andere sorgt, ja, man sich da auch selbst nicht irgendwie vergessen darf, dass man ja zu viel gibt und zu wenig im Balance am Ende ist.
Mhm.
Hast du noch was mitgebracht?
Nö, ich habe nur so, also ich habe allgemein so ein paar Sachen im Hinterkopf, wo ich drüber nachdenke.
Mhm.
Weil zum Beispiel, also nur für mich drüber nachdenke, einfach nur To-Dos, die ich noch zu erledigen habe oder was so diesen Monat ansteht, um das zu sortieren, weil nächste Woche sind wir schon wieder in Berlin, darauf die Woche bin ich in Frankfurt.
Mhm.
Und ja, warum werdet ihr auf jeden Fall erfahren, dann könnt ihr die Stories abchecken. Aber ja, ich überlege gerade, weil mir macht das mit auf Twitch auch total viel Spaß gerade und irgendwie ist das cool. Ich habe mir gedacht, so die Pause, die ich genutzt habe zum Ende des Jahres, hat mir irgendwie auf jeden Fall wieder Energie gegeben und ich habe auf jeden Fall Bock, wieder ja das alles so durchzuziehen. Ich bin auch ziemlich viel eingesprungen auf der Arbeit irgendwie. Ja, und momentan habe ich das Gefühl, so ich mache viel, aber ich habe da auch Bock drauf.
Also, wenn du möchtest, kannst du natürlich nochmal einen Einblick geben, so in das, was du sonst in deinem Kopf hast an To-Dos oder auch was Berlin betrifft oder so. Oder wir machen Überraschungsding raus. Ich glaube, dass die Pause sehr wertvoll war Ende des Jahres. Manchmal muss man sich das ja auch eingestehen erstmal und man merkt es auch manchmal erst, wenn man die Pause macht. Aber ich habe das Gefühl, dass du auf jeden Fall gut ausgeglichen bist, viel Freude hast in dem, was du tust, sehr fleißig bist und irgendwie läuft's, sage ich mal, relativ rund gerade. Also alles ist so im Gange, alles ist im Prozess. Ich habe da ein gutes Gefühl, muss ich sagen.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl. Ich bin auch zufrieden.
Und du bist wirklich sehr fleißig. Und ich glaube, es lohnt sich auch mal bei dir bei Twitch vorbeizugucken.
Ja, also Twitch ist für mich halt eine gute Gelegenheit, um noch näher auf Themen einzugehen. Mir macht das unglaublich viel Spaß, wieder so die Community irgendwie wächst. Ich weiß, es ist immer schwierig, dass man eine Community zur anderen Community holt, aber ich freue mich über jeden, der mal in Twitch-Stream vorbeikommt, ein bisschen quatscht. Werden auch viele Gäste kommen, denke ich mal, in nächster Zeit, genauso wie hier im Podcast. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Aber ja, das sind so Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, weil dann ist man hier, dann ist man da. Also mir macht das ja auch alles unglaublich viel Bock. Ich freue mich auch auf den Termin in Frankfurt. Ich bin gespannt, was alles dieses Jahr kommt auf jeden Fall.
Ja, voll. Und irgendwie habe ich so ein positives Gefühl, was dieses Jahr betrifft. Aber manchmal ist das auch fatal. Deswegen will ich das gar nicht so weit ausschöpfen oder so groß kommunizieren. Weil manchmal, wenn man zu viel sagt, dann läuft es ganz anders. Aber irgendwie bin ich positiv gestimmt und total gespannt, wie das Jahr wird, weil man hat so Ideen. Aber es ist alles ja immer noch offen und man weiß ja gar nicht so genau. Man kann ja gar nicht so langfristig planen. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf Berlin, wieder durchzustarten mit dem, was wir tun. Und mal gucken, was noch so Neues kommt dieses Jahr.
Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Und was auf jeden Fall nicht kommt, ist anscheinend unsere Couch für den Raum da drüben. Damit wir hier auch mal fertig werden.
Einfach gekauft und danach nie wieder drüber gesprochen, so vom Gefühl.
Ich schwöre, warum, wo ist die? Wo ist die? Müssen wir dann nochmal anrufen? Oder wie lange ist denn das jetzt her?
Ich habe da schon angerufen.
Ja, aber das ist auch schon wieder 2 Wochen her.
Ja, aber da haben die mir gesagt, dass sie nicht einsehen können, wann die kommt.
Okay, aber vielleicht ist die, also wann haben wir die gekauft? Hast du da noch eine Idee? War das im Dezember?
Nee, das war im November.
Okay,
11.12. November um den Dreh.
Okay, da stand drauf, glaube ich, 6 bis 12 Wochen.
Mhm.
Wann sind denn die 12 Wochen vorbei?
Ich glaube, 2. Februarwoche.
Okay, ja, dann müssen wir bis
erste,
dahin noch.
2. Februar.
Ja, dann müssen wir bis dahin noch abwarten, aber ich bin mal gespannt.
Meinst du, die kommt?
Naja.
Stell mal vor, die haben einfach den falschen Stoff drauf gemacht und jetzt kommt die in einer ganz anderen Farbe oder so. Und wir haben 12 Wochen drauf gewartet.
Ja, das wäre auf jeden Fall scheiße. Ich bin gespannt.
Aber wenn sie kommt, freue ich mich auf jeden Fall, weil das wird nochmal das Studio hier vervollständigen. Und dann können wir da auch, glaube ich, erstmal einen Cut hintermachen, weil das ist so das einzig Große, was noch jetzt fehlt.
Das stimmt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht da sogar noch eine Kamera drüben in den Raum mache für Twitch oder so. Aber das ist nur so eine Idee erstmal.
Ja, wieso nicht?
Ja, für die Couch, ne?
Könnte ein gemütlicher Stream werden, auf jeden Fall. Wir haben hier ganz viele Möglichkeiten. Das ist einfach so schön. Und man geht jedes Mal mit so einem Dankbarkeitsgefühl irgendwie hier rein. Und eben war ich noch, wo ich noch nicht hier war, dachte ich so, ist schon krass einfach so, das zu haben. Man kann das einfach immer nur wieder sagen, wie wertvoll das ist und wie nicht selbstverständlich das ist.
Voll, voll.
Manchmal denke ich so, also manchmal kann ich das selber nicht glauben, dass man diese Räumlichkeiten hat. Und dann nimmt man das wieder wahr und dann denkt man sich wieder, krass, schon cool.
Ja, ich schöpfe hier auf jeden Fall das volle Potenzial aus, würde ich sagen.
Ja, das würde ich auch sagen. Aber es ist auch schön zu sehen. Vor allem, wenn man das so lange im Hinterkopf hat und dann wird es wirklich möglich. Das ist schon ein cooles Gefühl. So.
Ja, mega. Ich habe auch Hunger irgendwie.
Ich habe auch Hunger.
Ja, wir hätten vielleicht vorher was essen sollen, aber wäre ich schlafen gegangen oder so.
Ja, nee, wir ziehen jetzt durch. Wir haben noch ein bisschen was zu quatschen und dann können wir uns vielleicht eine Pizza gönnen.
Ja.
Okay, dann...
Gönnen ist auch gut, Leute, wenn ihr wüsstet.
Was?
Als ob das so special wäre, dass wir uns eine Pizza gönnen.
Nee, aber ich hätte Bock.
Ja, das weiß ich wohl.
Ja, warum nicht? Lass uns reingehen ins Thema.
Ja.
Was glaubst du denn, was so aktuelle Belastungsaspekte sind, die so die Kids und Jugendlichen mit sich rumtragen, was bei uns vielleicht noch ein bisschen anders war?
Und da muss ich sagen, bei mir ist das ja so ein bisschen gesondert. Ich habe da einen anderen Blick drauf, weil ich mit minderjährigen Geflüchteten arbeite. Und die haben einfach nochmal ganz andere Herausforderungen, als zum Beispiel die Kids in deiner Wohngruppe jetzt wohnen, weil deine Kids sind ein bisschen weiter. Die sind schon an die Schule angebunden und ich denke, dass die nochmal ganz andere Struggles haben. So weit von der Familie weg zu sein, ist natürlich ein schwieriges Thema für die und es ist auch ein sehr, sehr belastendes Thema. Natürlich haben die dann auch noch die Flucht im Hintergrund und ich glaube, deshalb ist das einfach nochmal gesondert zu betrachten, weil die haben dann zusätzlich die anderen Struggles, haben die auch noch zusätzlich, aber zum Beispiel der Familiennachzug ist so gut wie ausgesetzt. Klar, es gibt Sonderfälle, aber wir haben sehr viele minderjährige Geflüchtete jetzt in diesem Land, die ihre Eltern super gerne nachholen wollen würden, aber das jetzt momentan gar nicht können. Und das ist natürlich eine riesen Belastung. Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, dass mich das belastet, weil die politische Situation sich gerade so zuspitzt und zugespitzt hat und mir das sehr große Kopfschmerzen und Bauchschmerzen bereitet. Und dann will ich gar nicht daran denken, wie das bei den Jugendlichen ist, weil ich denke, der Bereich für Geflüchtete und minderjährige Geflüchtete wird sich in den nächsten Monaten massiv verändern. Es kommen jetzt eh schon weniger Jugendliche. Und das ist halt, das ist momentan für mich, würde ich sagen, die größte Herausforderung und die größte Belastung, die ich so als Sozialarbeiter habe, weil ich mich da drin natürlich teilweise auch immer so ein bisschen verliere, wo ich sage, so, das ist alles nicht fair und das ist alles nicht gerecht und die Menschlichkeit geht da gerade für mich ein bisschen flöten oder sehr stark auch und natürlich ist das auch ein Druck, den die Jugendlichen haben, die bei uns untergebracht sind, der jetzt sowieso zusätzlich noch kommt und ich glaube, dass da auch ganz viel familiärer Druck auch in der Vergangenheit von den Jugendlichen kommt, weil die auch natürlich die Eltern auch eine gewisse Erwartung an die Kinder und Jugendlichen bringen, weil die natürlich wollen, dass die hier zur Schule gehen, dass sie einen guten Schulabschluss machen und dass es bei denen läuft und die Kinder und die Jugendlichen haben dann auch das Gefühl, es muss alles schnell gehen, damit sie schnell Geld verdienen können, damit sie schnell den Familien was senden können, was ja absolut nachvollziehbar ist. Und die haben halt oft die Möglichkeit, gar nicht eine unbeschwerte Kindheit zu haben, alleine schon durch die Flucht, um hier hinzukommen.
Ja, voll. Auch gar keine Zeit, einfach mal kurz durchzuatmen, weil es muss direkt weitergehen irgendwie, weil ne, die Forderungen sind ja auch da, dass dann ein Sprachkurs gemacht wird oder die zur Schule gehen. Ich arbeite ja auch unter anderem mit minderjährigen geflüchteten Jugendlichen und als dieses Familiennachzugsding pausiert wurde oder es klar war, dass es jetzt erstmal nicht stattfinden wird.
Das ist nicht richtig. Es findet statt, aber nur noch unter erschwerten Bedingungen. Ja. Es gibt so Ausnahmefälle. Also ja. es findet statt, aber es findet nicht statt.
Ja, das meine ich eigentlich damit. Also wie gering ist die Chance, dass du da einen Erfolg hast irgendwie? Und
ich glaube Härtefallanträge oder so nennen die das, keine Ahnung.
Also das auch überhaupt den Jugendlichen erstmal mitzuteilen, finde ich, ist schon eine krasse Herausforderung.
Absolut.
Also da schmerzt mein Herz. Und was das dann mit denen macht und gleichzeitig müssen die den Alltag hinkriegen. Also da frage ich mich manchmal, was erwarten wir eigentlich? Ne? Und dann aber hast du diese Zeit im Nacken, dass du dir gar nicht die Zeit nehmen kannst für deren ja mentalen Probleme, Traumata etc. pp., was die alle mitbringen. dass du da gar nicht gefühlt Zeit für hast, weil die müssen zur Schule, jetzt, ne? So.
Aber bei dir sind die ja schon einen Step weiter. Bei uns warten die ja auf diesen Step, den sie bei euch haben.
Mhm.
Also bei uns warten die ja sehnsüchtig, dass sie irgendwo ankommen können und in eine Wohngruppe kommen können. Und da ist ja auch so ein enormer Druck hinter, weil die wollen ja auch weiterkommen. Aber teilweise werden keine Plätze gefunden für Wohngruppen für die. Und dann sind die bei uns viel zu lange. Für eine Inobhutnahmestelle sind die da teilweise viel, viel zu lange. Und das ist wirklich ganz schön schade, so zu sehen. Und weil ich mir denke, so, die sollen halt irgendwo ankommen. Die sollen jetzt dann auch in die Schule gehen. Da, es gibt zwar einen Deutschkurs und einen Sprachkurs und wir tun da das Beste. Aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass dann sowas wie ihr, dass da Jugendliche zu euch kommen oder in andere Wohngruppen kommen, wo die dann den Weg erstmal richtig anfangen können. So, und das geht ja auch einher mit Druck, dass sie einen Druck haben, dass sie einfach vorankommen wollen. Und das ist so viel Druck, gerade in diesem Bereich. Das ist einfach krass. Und ich habe da auch eine Bewunderung für die Jugendlichen, dass sie so resilient sind, dass sie das alles trotz unter den Umständen noch so gut machen. Da muss ich sagen, das sind wirklich starke Persönlichkeiten. Und unter diesem Druck würden viele von uns, die schon erwachsen sind und aber auch so Problemlagen gar nicht kommen, ich glaube, die würden daran zerbrechen. Und das tun die halt nicht. Und deswegen ist das eine total schöne und gute Sache, da auch mit einem positiven Blick drauf gucken zu können, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr großer Druck. Ja, das sind auf jeden Fall so die Belastungen, wo ich sagen würde, das wären jetzt so die präsentesten Belastungen oder der größte Druck, der bei den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, konfrontiert bin. Und ich glaube aber, bei dir ist es, glaube ich, ja auch nochmal was anderes. Also ich, in deiner Wohngruppe sind natürlich auch welche, die geflüchtet sind, aber die sind ja schon im ersten Ziel quasi, im ersten Step angekommen. Und was für ein Thema würdest du denn sagen, was so bei euch sehr präsent ist, bei euren Jugendlichen? Oder daraus kannst du ja ableiten, was bei Jugendlichen im Allgemeinen auch ein sehr großer Druck ist.
Mhm. Also in Bezug auf minderjährige geflüchtete Jugendliche, die sind ja, also wie gesagt, die sind ja bei uns in der zweiten Station sozusagen. Also,
genau.
Ne, du bist ja ein Obhutname und ich bin dann quasi ja Wohngruppe. Da geht es ja dann wirklich darum, irgendwie ja in den Alltag reinzukommen und so in die Alltagsstrukturierung und natürlich gewisse Anforderungen auch zu erfüllen möglichst, wie zum Beispiel Schule, weil wir wissen alle, dass gerade die minderjährigen Geflüchteten brauchen irgendwie ihren Schulabschluss, weil es geht ja auch da letztendlich um den Aufenthaltstitel. Das heißt, es ist ja immer noch so ein bisschen, wer nicht lernt oder wer nicht arbeitet, hat natürlich auch schneller wieder Probleme, nicht in Deutschland bleiben zu können. Und das ist so was, was auf jeden Fall im Hinterkopf die ganze Zeit ist. Und das ist auch was, was ich bei den Fachkräften merke. Da hat man selbst, oder auch bei mir, da hat man so einen Druck. Weil einerseits sind die total belastet und diese Anforderungen, diese normalen Alltagsanforderungen oft viel zu viel.
Mhm.
Und gleichzeitig hast du aber die ganze Zeit im Hinterkopf, dass wenn das nicht läuft, wir ganz, ganz große Probleme kriegen. Also die Kinder und Jugendlichen große Probleme kriegen. Und für mich persönlich ist es so das Worst-Case-Szenario. Und das ist so, was ich gerne vermeiden möchte, weil das so traurig wäre und so unfair wäre.
Voll.
Aber gleichzeitig sind wir hier ja auch irgendwie in diesem System und müssen ja das auch irgendwie leisten können. So, weil es gibt einfach diese Strukturen, die das vorgeben. Und wenn du die nicht erfüllst, dann stehst du am Ende da. Und ich merke, einerseits sind die viel zu belastet dafür und brauchen eigentlich therapeutische Anbindung. Ganz in Ruhe die Sprache lernen, überhaupt auch erstmal verstehen, was bedeutet das hier zu sein und was gibt es hier überhaupt für Anforderungen. Ich glaube, vieles ist auch unklar für die,
ja,
dass die gar nicht so wissen, was mache ich hier eigentlich und was wollen die eigentlich von mir. Überhaupt erstmal zu erklären, was bedeutet Wohngruppe. Also da fangen wir ja schon an. Okay, die verstehen, ich ziehe jetzt irgendwie in ein Haus, da wohnen auch 6, 7, 8 andere, da gibt's Erwachsene, die passen auf mich auf und Essen gibt's da auch und ein Zimmer habe ich auch, aber was ist, also was bedeutet das eigentlich? Erstmal merkt man, die haben total dieses Sicherheitsempfinden, dass sie auch Ruhe empfinden, dass sie erstmal überhaupt froh sind, die eigenen vier Wände zu haben,
ja,
Privatsphäre zu haben, regelmäßig Essen zu haben.
Also okay, das haben die vorher auch, ne?
Ja, aber das merkst du bei uns, also klar haben die das bei dir auch, aber du merkst schon, dass das erstmal so das Wesentliche ist und dass die einfach dann auch erstmal ihre Ruhe brauchen. So, und die sind froh, dass sie das haben, aber diese Anforderungen wie Schule, Therapie, Sprache lernen, schon auf jeden Fall große Herausforderungen sind, das auch einfach energiemäßig leisten zu können.
Okay.
Du guckst mich gerade an, was denkst du?
Ich denke nur, also ja klar, Ruhe und so, aber das Ruhe haben die eigentlich genug, weil die bei uns ja teilweise viel zu lange da sind. Die machen ja viel zu lange nichts. Also meiner Erfahrung nach, oder ich würde einfach denken, dass sie erstmal Bock haben, dann auch zur Schule zu gehen und weiterzukommen. Natürlich, wenn sie den Punkt überschritten haben, dass sie zu viel Ruhe, also es gibt nicht zu viel Ruhe, aber dass sie zu sehr quasi in ihrem Sein gefangen sind und keine Perspektive haben, dann natürlich. Aber ich denke eigentlich, wenn die in der Wohngruppe angekommen sind, sollte ja eigentlich da der nächste Schritt sein, wo es dann weitergeht.
Ja, voll. Das wäre auch schön. Aber ich glaube, dass durch diese lange Perspektivlosigkeit, dadurch, dass sich die Prozesse so lange ziehen, das schon was ist, was die auch mit zu uns bringen. Also dass sie erstmal wieder reinkommen müssen, und das merke ich schon, dass das auch viel Arbeit ist, überhaupt erstmal jetzt wieder zu gucken, was kann denn überhaupt eine Perspektive sein? Und das viel herausfordernder ist, als es vielleicht sein müsste.
Ja, die haben halt Anforderungen auf einmal, ne? Also bei uns sind ja so, bei uns ist ja das Ankommen und erstmal ein Schutzraum und erstmal versorgt werden, Ärzte etc. Und natürlich bei euch kommen dann halt, irgendwann geht bei euch ja oder in allgemeinen Wohngruppen geht dann in Anführungszeichen der Ernst des Lebens halt los. Dann geht es halt darum, in die Schule zu gehen. Dann geht es halt darum, welche Schulbildung macht man, wie schnell lernt man Deutsch etc. Aber das ist jetzt für Geflüchtete. Aber was ist denn so, was ist denn deiner Meinung nach noch so allgemein für Kids?
Ja, also ich finde schon, und was ja auch immer wieder ein Thema ist, dass man insgesamt einen sehr hohen Leistungsdruck hat. Und sobald dieser nicht erfüllt wird, sobald ich irgendwie die Schule nicht schaffe, sobald ich irgendwie ja die Kontaktpflege nicht schaffe, also irgendwie nicht gut im ja Halten von sozialen Kontakten bin, ich schnell einfach raus bin aus dem System. So, und da überhaupt irgendwie einen Platz zu finden und nicht rauszufallen, ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung.
Ja, bleiben wir mal bei Leistungsdruck. Also was denkst du, wie sehr das eine Rolle spielt bei Jugendlichen?
Ich glaube, dass der teilweise so hoch ist, dass er gar nicht mehr richtig greifbar ist. Wie hoch sollte Leistung eigentlich sein? Also, dass es da gar kein Wert gibt, der zu greifen ist, sondern man schnell immer das Gefühl hat, eigentlich werde ich da nie ankommen, so bei dem, was alles gefordert wird. Und das wiederum dazu führt, dass du diese Selbstzweifel hast, dass du auf Rückzug gehst, dass du vielleicht auch in die Verweigerung gehst, weil du durchgängig das Gefühl hast, erstmal werde ich dem Ganzen gar nicht gerecht, was alles erwartet wird, so, also wie zum Beispiel Schule. Oder auch irgendwie Perspektive überhaupt klar zu haben und man dann schnell oder die Jugendlichen dann halt schnell ja wieder zurückgehen und sagen, okay, ich schaff das eh nicht, das ist mir alles zu viel, mir geht's nicht gut, und dadurch sich dann auch so psychische Geschichten schneller verstärken. Ich glaube, dass das schon irgendwie ein Unterschied ist. Und da
also
denke
ja
ich,
klar, das ist natürlich, das ist also Leistungsdruck und Druck verstärkt natürlich psychische Problematiken. Das
ja,
ist,
und der wird halt nicht weniger, so dieser Leistungsdruck.
Und es ist ja auch einfach viel mehr Druck, als ich, glaube ich, damals gefühlt habe. Aber ich war da auch sehr resilient, glaube ich. Aber ich glaube, dass dieser Druck einfach von so vielen Seiten auch kommt. Sowohl von den Eltern, als aber auch von der Schule, von Lehrer und LehrerInnen, von allen pädagogischen Kräften, die da irgendwie wirken, was ja eigentlich nicht so sein sollte, weil der Ort Schule sollte ja zum Beispiel, wenn wir jetzt das auf die Schule beziehen, da muss ja Leistung abgerufen werden und dann wird man ja einkategorisiert in eine 1 bis 6 und da geht es ja nur darum, um Leistung. Also dann bist du am Ende, bist du ja auf oftmals einfach nur eine Note.
Ja, voll, voll. Und bei du sitzt ja in so einem großen Klassenraum und weiß ich nicht, ich glaube, dass du da einfach schnell überfordert bist und dann denkst, okay, ich verlasse das Setting lieber, ich bin lieber bei mir, ich bin lieber alleine mit mir, anstatt mit den ganzen Trubel, die Lehrer wollen irgendwas von mir, die anderen, weiß ich nicht, verstehen sich vielleicht auch besser als ich mit anderen, sodass du da dich auch nicht richtig angenommen fühlst. Und da denke ich manchmal, also Schule ist ja sowieso immer ein Thema, also wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Schulsozialarbeiter, hallo?
Safe.
An dem Punkt komme ich immer wieder, weil wenn man da mehr Anbindung hätte, glaube ich schon auch viel mehr erreichen könnte. Oder wirklich nochmal das individueller zu gestalten. Also ne, so Noten und so finden wir alle irgendwie kacke. In der ersten und zweiten Klasse gab es immer noch so einen langen Text, wie man so drauf ist. Ich weiß nicht, hattest du das auch? Weiß nicht, bei mir stand irgendwie Anna beteiligt sich, ist aber auch viel zurückhaltend. So in der Richtung, ne? Oder auf Förderschulen gibt es das ja auch. Und da nochmal irgendwie mehr den Schwerpunkt zu legen. Oder auch die Klassen nochmal wirklich zu verkleinern. Und wenn du dann schon diesen Schuldruck hast und da irgendwie wenig Erfolgsmomente hast, ich meine, du kennst das ja auch, also Schule ist ja jetzt auch nicht so dein Lieblingsthema damals gewesen.
Das stimmt,
Ich glaube, dann wieder in den nächsten Schritt zu gehen und dann, okay, jetzt, wie sieht es denn eigentlich beruflich aus? Weil eigentlich musst du ja auch schon wissen, was du beruflich machen willst, dass viel zu viel ist.
Also du wirst ja auch sehr früh in der Schule quasi darauf, du sollst dich ja viel zu früh schon festlegen.
Ja, 7., 8. Klasse.
Eigentlich geht's ja schon im Kindergarten los. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist?
Eine ganz schwierige Frage auch.
Was hast du gesagt damals?
Nein, also die Frage zu stellen, meine ich. Also das ist ja so eine gängige Frage und ich habe die Fragen auch schon oft gestellt. Aber wenn du es mal reflektiert betrachtest, ist das ja eine Frage, die ja dein Gegenüber komplett unter Druck setzen kann. Und gleichzeitig dann überlegst du dir vielleicht als junger Mensch, überlegst du dir irgendwas und dann denkst du dir, warum habe ich das überhaupt gesagt? Ist es das? Oder vielleicht habe ich das gesagt, weil es das ist? Und ich glaube, dass das dich auch wieder verunsichern kann.
Voll. Und
so ist auch scheißegal, ob du jetzt gerade weißt, was du werden willst. Und andererseits heißt es ja auch wiederum, wenn du nicht weißt, was du werden willst, wirst du dann nichts, wenn du es nicht weißt? Also, weißt du? Bist du dann nur was, wenn du weißt, was du sein willst? Also, so, und deswegen, also da wirklich mal ein bisschen Druck rausnehmen. Also.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da in unserer Position Druck rausnehmen. Aber hättest du so Mittel, wie du sagen würdest, so, da können wir den Jugendlichen den Druck rausnehmen, das wäre ganz praktisch oder das könnten wir als Pädagogen und Pädagoginnen machen, um aus dem Ganzen auch so ein bisschen Druck rausnehmen zu können, wenn wir jetzt überlegen, da sind Jugendliche, die so viel Druck haben. Und meine Herangehensweise ist auf jeden Fall immer so natürlich zu verdeutlichen, wie wichtig auch Schule ist, weil sie halt in diesem System sind. Aber da auch denen die Möglichkeiten aufzuzeigen und zu sagen so, ey, wenn das jetzt gerade nicht dein Ding ist, dann ist es auch okay, da nicht super gut drin zu sein. Es geht nicht immer darum, die 1 zu haben, sondern manchmal kann auch eine 4 reichen.
Ja, voll.
So, und manchmal kann auch einfach reichen, wenn man nicht die beste Note hat und dass man vor allen Dingen, dass die Jugendlichen und Kinder begreifen, dass sie mehr sind als Noten, dass sie nicht dadurch definiert werden, wer sie sind, nur weil sie ein 1er-Schüler sind oder ein 4er-Schüler oder eine 1er-Schülerin oder eine 4er-Schülerin. Also diese Einteilungen sind ja schon sehr cringe an vielen Stellen. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe besonders darin steht, die Kinder und Jugendlichen vor allen Dingen in ihrem Selbstwert und in ihrem Mut zu stärken und dazu stärken und dabei zu sein und zu begleiten und auch mal natürlich hinzuschauen, wenn es die ganze Zeit nur Fünfen sind. Warum sind es nur Fünfen? Wie können wir da Sachen verbessern und was können wir machen? Aber gleichzeitig ihnen auch zu zeigen, so, okay, wir sehen dich, wir sehen deine Probleme und wir sind auch da und wir verurteilen dich jetzt nicht, weil du nur 5 in Mathe hast. So, und ich denke einfach, dass wir da ganz besonders drauf schauen müssen und da auch vorsorglich irgendwie immer wieder auch bestärken und nicht nur die Schulnoten sehen. Mm-mm.
Ja, ich glaube, das ist schon so das Wichtigste, was du gesagt hast. Also, dass unabhängig von den schulischen Leistungen, also der Selbstwert oder der Wert des Menschen ändert sich nicht dadurch, dass man gut oder schlecht in der Schule ist. Und ich glaube, dass wenn du das schaffst, das zu vermitteln, es hört sich so klein und so einfach an, aber vermittel das erstmal, dass du gut bist, auch wenn du schlechte Noten schreibst, dass du, ne, dass du Sachen gut kannst, auch wenn die Noten überhaupt nicht liegen oder so. Also das zu vermitteln und das den Jugendlichen klar zu machen und mit denen so intensiv zu arbeiten, dass sie daraus was mitnehmen können und zu sagen, okay, Schule läuft nicht, aber eigentlich gefällt mir das und das auch gut oder ne, keine Ahnung, im Haushalt bin ich aber irgendwie gut und habe da schon viel gelernt oder Fußball spielen kann ich dafür besonders gut oder ich habe ein gutes Auge, weiß ich nicht, für Inneneinrichtungen oder kreative Tätigkeiten, wie auch immer. Und da nochmal dann den Fokus drauf zu legen, weil ich glaube, wenn die dann was haben, was denen wirklich gefällt und wo die merken, da bin ich irgendwie selbstwirksam, da dann nochmal aufzubauen und zu sagen, ey, guck mal, du hast es so gut hinbekommen und dann zu gucken, was können wir irgendwie draus machen und da nochmal zu bestärken. Und gleichzeitig habe ich nochmal gedacht, so.
Aber warte mal ganz kurz. Es ist ja auch ein Konflikt, in dem ich mich zumindest befinde, weil ich natürlich, ich bin ja auch dafür da und ich muss denen ja trotzdem die Lebensrealität sagen. Mhm. Ich muss denen ja trotzdem sagen, pass auf, wenn du das und das werden willst, dann musst du den und den Abschluss haben. Das ist ja nichts, woran man rütteln könnte. So, also ich muss ja quasi trotzdem auch den Druck mit aufbauen sozusagen, ob ich das will oder nicht, beziehungsweise den schon ganz klar und deutlich vermitteln. Okay, du willst Ärztin oder Arzt werden, dann musst du die und die Note haben und dann musst du den Abschluss haben, sonst wird das halt nichts. Und das ist ja aber eigentlich gar nicht das, wofür mich auch die soziale Arbeit steht, sondern für mich steht das eigentlich für Hilfe zur Selbsthilfe, eigene individuelle Stärken fördern und entwickeln. Und ich würde das genauso ernst nehmen, wenn ein Jugendlicher zu mir kommen würde und der würde sagen, ich will YouTuber werden, dann würde ich denen auch eine Kamera und Mikrofon kaufen und versuchen, ihn da zu bestärken. Aber trotz alledem muss ich ihnen ja gleichzeitig sagen, okay, das ist jetzt etwas, das ist ein Glücksspiel und wenn du darauf dich fokussieren willst, so, dann bin ich zumindest nicht in der Position, dir zu sagen, dass du dich da hauptsächlich drauf fokussieren sollst, weil das System das nicht hergibt. So, ich würde ihn schon versuchen zu bestärken und zu sagen, so, ey, da können wir gucken, kommen wir gucken. Aber trotzdem müsste ich ihm ja sagen, ey, aber in Mathe musst du erstmal Mathe lernen.
Ja, voll. Das ist ja auch unsere Pflicht, so als Sozialarbeitende da auch. Ja, wir haben eine Schulpflicht, die müssen zur Schule. So, das ist ja erstmal Fakt. So.
Ja, voll. Und das ist auch gut so. Also.
Ist auch gut so. Und ich glaube, es ist schwierig für uns, da einen guten Mittelweg zu finden und zu gucken, wie geht irgendwie beides. Einerseits da, ja, die Kids in die Schule zu schicken, dass sie vor Ort sind, dann eine enge Begleitung in der Schule. Also wie kannst du auch in der Schule gut angebunden sein? Und da deine Ressourcen nutzen, damit du deinen Schulalltag möglichst positiv irgendwie bewältigen kannst, wie soziale Kontakte, Schulsozialarbeiter, Zusammenarbeit mit den Lehrern, so was ich auch immer befürworte. Also eng mit den Schulen im Kontakt zu sein, um da auch vermitteln zu können, so aus unserer Rolle heraus. Aber gleichzeitig, also du musst einerseits die halt in die Schule bringen irgendwie, aber andererseits halt auch so Ausgleichsmöglichkeiten haben und zu gucken, was kannst du denn eigentlich gut oder was gefällt dir denn eigentlich gut? Also unabhängig vom Schulalltag nochmal zu gucken, wie können wir auch deine Freizeit so positiv gestalten oder dich in deiner Freizeit so bestärken in deinem Selbstwert, dass beides am Ende irgendwie gut miteinander harmonieren kann. Und ich glaube, dass das an vielen Stellen die Herausforderung ist, weil du diesen Druck hast, okay, die müssen zur Schule und jetzt waren die heute wieder nicht in der Schule und ne, bald gibt's irgendwie Stress, dann bist ja auch selber irgendwie frustriert, aber gleichzeitig zu gucken, warum funktioniert es denn nicht? Und wenn du was ausprobierst und es funktioniert nicht, wieder eine andere Idee zu haben. Und ja, irgendwann ist auch die Energie vielleicht zu Ende bei den Jugendlichen, wenn die merken, okay, Schule klappt nicht und safe. Jetzt habe ich auch zu Hause eigentlich gar keinen Bock mehr zu überlegen, was will ich denn eigentlich gerade oder ne, habe auch irgendwie gar keine Freude an irgendwas, da wieder zu gucken, okay, was könnte dir denn Spaß machen? Und ich glaube, dass das schon auch mit die größte Herausforderung in der Jugendhilfe ist, da so einen stabilen Weg irgendwie zu finden zwischen Schulpflicht und Entwicklung.
Ja, voll. Und ich kann das auch so gut nachvollziehen, weil ich ja auch selber weiß, wie unschön Schule sein kann. So. Und ich versuche denen dann auch immer so von meinen Erfahrungen zu was mitzugeben. Und würde trotzdem immer wieder den Jugendlichen sagen, pass auf, wir sind aber leider, dieses System ist halt gerade so, es wird sich jetzt erstmal gerade nicht verändern und zieh jetzt einfach deine Schule durch, versuch so viele Türen dir aufzumachen oder versuch so viele Türen dir aufzuhalten, wie es halt nur geht, versuch den bestmöglichen Abschluss zu machen, der für dich möglich ist, das sind deine Chancen so.
Ja, also das Gute ist natürlich, dass du alle Schulabschlüsse auch nachholen kannst. Also das ist wirklich positiv in unserem Bildungssystem, dass du zu jeder Zeit eigentlich die Möglichkeit hast, alles nochmal nachzuholen.
Aber das würde ich keinem empfehlen, weil ich weiß, was das für ein Struggle ist.
Genau,
ne?
Das ist halt die andere Seite, desto direkter du deinen Schulweg machst, desto schneller bist du halt fertig und kannst andere Sachen machen.
Genau.
Aber trotzdem gut, dass es diese Möglichkeit gibt.
Und man kann sich auch, also es, ich sag mal so, das erste Standbein ist halt Schule und ein guter Abschluss ist halt leider so. Der Rest, Selbstverwirklichung und so, das kannst du nebenher versuchen.
Ja, ist leider wirklich so. Wo ich gerade dran denke.
Ich würde auch so gerne was anderes dazu sagen. Also ich würde so gerne sagen, mach nur Selbstverwirklichung. Mhm. Und es ist okay, es wird Ausnahmen geben, aber wir reden hier nicht von den Ausnahmen. Wenn du jetzt sehr reiche Eltern hast, kannst du dich vielleicht selbst verwirklichen.
Mit YouTube.
Zum Beispiel. Also du kannst, YouTube kannst du auch immer nebenbei machen.
Du kannst auch einfach Glück im Leben haben und irgendwie läuft es dann trotzdem.
Ja, aber wenn mich jetzt ein Jugendlicher fragen würde, würde ich denen sagen so, hier hast du eine Kamera, hier hast du ein Mikrofon, guck, dass du Mathe deine nötige Zahl kriegst, dass du einen Abschluss kriegst für irgendwas, was du dir noch vorstellen kannst und mach aber auch YouTube. Also ich glaube, diesen Zwiespalt oder diesen Spagat hinzubekommen und da die Jugendlichen zu bestärken, das würde ich zusammenfassend sagen, es wäre für mich extrem wichtig.
Ja, und ich glaube aber, dass da, also wenn du an dem Punkt bist, dass jemand sagt, eigentlich möchte ich YouTube machen und ich habe gar keinen Bock auf Schule, kannst du diesen Weg fahren. Aber das Schwierige ist ja, wenn Schule nicht läuft und du aber trotzdem keine Idee hast, was du sonst machen kannst. Weil das ist so, da fängst du ja nochmal weiter, also fängst du ja nochmal kleiner an quasi. Erstmal dann wirklich zu gucken, was tut dir gut, womit fühlst du dich gut, was kannst du vielleicht gut. Das sind ja nochmal die ganzen Schritte, bevor jemand sagt, das möchte ich.
Ja, und wir haben ja auch einen Auftrag und es kann ja auch möglich sein, dass wenn der Jugendliche mehr Zeit in YouTube investieren würde, dass er eventuell sogar richtig viel Geld irgendwann mit YouTube verdient und sich verwirklichen kann. Und vielleicht blockieren wir ihn auch, weil wir ihm sagen, dass er Mathe machen
muss.
Ja,
voll.
So,
aber da sind wir wieder bei den Strukturen.
Genau, und das ist halt, ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die mir auch durch den Kopf gehen, so.
So, und wenn die so ein Ziel vor Augen haben, das zu bestärken, safe, auf jeden Fall machen wir. Und dann macht's ja auch richtig Bock. Und dann kriegst du die auch vielleicht motiviert, die 4 in Mathe rauszuhauen und nicht in die 5. Und da so ein bisschen rein zu powern noch. Aber wie gesagt, wenn die gar nicht wissen, was es werden soll und die gar nicht wissen, was die drauf haben, dann bist du halt schnell in dieser Perspektivlosigkeit und die musst du eigentlich erstmal erarbeiten, damit auch die Motivation für die Schule wiederkommt.
Und da ist also, ja voll, da hast du vollkommen recht. Und eine Sache noch, die mir dazu noch einfällt, die mich schon immer aufgeregt hat, vielleicht hat sich's auch geändert, aber warum das so defizitorientiert ist, weil wenn du nämlich Jugendliche hast, die eine 5 haben, kriegen die Nachhilfe meistens finanziert. Aber wenn Jugendliche hast, die eine 2 haben und gerne eine 1 hätten, dann wird es schwierig, da die Nachhilfe zu finanzieren.
Ach, echt? Ja, voll. Das war mir gar nicht so klar.
Ja, weil das ist nie so oft so ein Thema. Aber wenn Jugendliche in der Jugendhilfe sind, die haben eine 2, und dann musst du begründen, die wollen aber eine 1 haben und dafür hätten wir gerne die Förderung. Also ich weiß, dass es mal in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Vielleicht ist es da draußen, erzähle ich auch Mist und bei euch läuft das anders. Aber das war auf jeden Fall was bei mir hängen geblieben ist und was ich auch ziemlich komisch fand.
Ich hatte damals auch Nachhilfe in Englisch jeden Samstagmorgen. Das war die Hölle. Weil du hast die ganze Schulwoche hast du hinter dir gehabt und du wartest ja einfach nur aufs Wochenende und 2 Tage frei. Und dann habe ich erstmal schön samstags morgens Nachhilfe gehabt, weil es auch zeitlich jetzt nicht so gut anders möglich war. Ich hatte auch Hobbys, denen ich dann in der Woche nachgegangen bin. Alles gut und schön. Aber samstags morgen Nachhilfe werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich fand, das war so eine Qual.
Ja, ich musste auch zur Nachhilfe. Ich weiß aber gar nicht mehr, welche Fächer oder so. Aber da ich alles mit Schule nicht mochte, ist das gar nicht mehr so präsent. Aber ich musste auf jeden Fall auch irgendwo hin zur Nachhilfe. Ich musste auch noch auf Klassenfahrt, habe ich irgendwas gemacht, da musste ich so 2 Seiten immer den gleichen Satz schreiben.
Das finde ich ganz brutal.
Ja, ich soll nicht irgendwas. Okay, ich glaube.
Meinst du, das ist eine pädagogische Methode gewesen?
Ich glaube, dass sie damals auf jeden Fall gedacht haben, das wäre eine.
Und was würdest du aus deiner heutigen Sicht als Fachkraft dazu sagen?
Ich würde sagen, das war Bullshit. Das
war auf jeden Fall Bullshit. Aber erstmal eine Methode. Ich musste auch die Hausordnung in der Schule abschreiben.
Ja, auch stark.
Ich weiß gar nicht mehr, warum.
Ich musste auch so zum Nachsitzunterricht und so. Das war auch so stumpf einfach. Ich habe letztes Mal noch im Twitch-Stream darüber geredet. Ich habe auch so Schulverweise bekommen für 2-3 Wochen. Ja, dann war ich einfach zu Hause. Wie nice war das denn? Ja.
Und für mich war das immer so, also wenn du von der Schule suspendiert wirst, dann bist du ein ganz schlimmer Finger.
Ja.
So wurde das immer an mich vermittelt.
Meine Kumpels haben mir High Five gegeben.
Nee, ich war auf der anderen Seite. Ich dachte, also wenn das passiert, dann habe ich echt was verkehrt gemacht im Leben. Also so war meine Sicht als Jugendliche, ne?
Ja, das wird einem auch vermittelt. Das haben meine Eltern auch gesagt.
Ich hätte auch niemals das Schulgelände in der Schulzeit verlassen. Also später, als ich älter war, dann okay. Aber wo ich so jünger war, dachte ich, nein, das darf man nicht.
Aber wie habt ihr denn dann bei Lidl geklaut?
Ich habe nicht bei Lidl geklaut.
Aber das macht man auch eigentlich in einer großen Pause. Also natürlich ist Diebstahl nicht gut, Leute da draußen, aber ich habe mitbekommen, dass das auch öfter passiert ist in einer großen Pause.
Nee, also ich war immer brav auf dem Schulhof. Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Aber wo habt ihr geraucht? Auch rauchen ist nicht gut, Leute, aber wo habt ihr geraucht?
Ich habe auch nicht geraucht.
Okay, das ist stark.
Also, nee, also da war ich echt weit weg von...
Wann bist du von der schiefen Bahn abgekommen mit den Fliegern?
Also, erstmal zum Thema Rauchen. Es gab so eine Raucherecke.
Und Rauchen ist nicht gut, Leute, ne?
Also du konntest dann vom Schulhof runtergehen und dann neben dem Schulhof war ein Friedhof und dazwischen war quasi so eine Brücke und da wurde auf jeden Fall auch geraucht, das weiß ich. Aber ich war nie dort, ich weiß aber nicht,
warum
wer da immer stand.
Warum sind immer so viele Friedhöfe in der Nähe von Schulen? Das verstehe ich nicht.
Das ist eine gute Frage.
Ja, ist das so eine Stadtplanung, dass immer Friedhöfe sehr nah an der Schule sind?
Zu wissen, wie schnell es vorbei sein kann?
Ich weiß auch nicht.
Aber es stimmt, ja. Also ich hatte meine Schule auf jeden Fall auch neben dem Friedhof. Ja, und ich habe während der Schulzeit nicht geraucht. Erst später auf dem Berufskolleg dann, im Abi.
Okay, das ist krass.
Mhm. Und da war dann eh schon so ein bisschen anders von der Ordnung und Strenge und so.
Ja, okay. Also ich würde sagen, das Thema kann man natürlich, so wie jedes Thema, was wir hier sprechen, noch stundenlang fachlich beleuchten. Aber da werden wir auf jeden Fall vielleicht auch irgendwann mal in Zukunft mit einer Lehrerin oder einem Lehrer sprechen hier in unserem Podcast und dann wird man da nochmal anders, eine andere Sicht vielleicht haben. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn das passieren wird. Ja, ich würde sagen, für heute die Folge, wenn du fein bist.
Ich bin fein. Ich hatte eben noch so ein Bild im Kopf.
Ja.
Zum Thema Schule und in Bezug so auf diesen Leistungsdruck und so. Wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt, wenn Schulschluss ist und man die ganzen Kids beobachtet, die mit ihren schweren Tonnies und Rucksäcken nach Hause laufen, die sehen so oft so erledigt aus,
ja,
so
voll
erschöpft Und ich fühl's komplett. Ich bin genauso damals nach Hause gelaufen. Du warst einfach komplett ausgelaugt. Und ich finde, das ist schon so ein Bild, was gut beschreibt, wie anstrengend Schule ist und sein kann. Und da vielleicht nochmal zu gucken, wie es ein bisschen angenehmer gestaltet wird und trotzdem Wissen vermittelt wird. So, da nochmal einen anderen Blick drauf zu haben, langfristig, das wäre schon eine schöne Sache irgendwie.
Absolut.
Ich habe dir für unser Abschluss-Ranking was mitgebracht.
Ja, sag mal an.
Ich bin gespannt, ob dir alle Namen bekannt sind.
Ja.
Wir machen ja wie immer einmal für euch das Ranking zum Abschluss der Folge. Mit wem würdest du einen Kaffee trinken gehen? Wer sollte nicht dein Chef oder deine Chefin sein? Und mit wem würdest du einen Dienst machen?
Ja.
Ich habe mitgebracht Toni Kroos. Wird dir was sagen?
Ja.
Robert Habeck.
Ja.
Und Andreas Reckwitz. Sagt er dir was?
Nein.
Das ist mein Special Name für die heutige Folge für dich.
Ja.
Ich will es jetzt eigentlich nicht droppen, aber ist ein sehr bekannter Soziologe.
Ja.
Und ich dachte, vielleicht könnte das nochmal so eine spannende Person sein, weil du ja in der letzten Folge erzählt hast, dass dich das Soziologiestudium so interessiert. Aber wenn der dir nichts sagt, nehmen wir deinen Lieblingssoziologen natürlich, Elmar Falani.
Okay, dann würde ich sagen, dass das mein Chef ist. Fände ich spannend. Mit Toni Groß würde ich, dass das mein Chef ist, mit dem würde ich einen Dienst machen.
Mhm.
Toni Groß sollte nicht mein Chef sein, weil ich denke, der kann gut Fußball spielen und weiß jetzt nicht, ob das ein guter Chef wäre. Der wäre, glaube ich, sehr leistungsorientiert, würde ich mal sagen.
Weil das wollen wir nicht.
Nee, das wollen wir nicht.
Außer irgendwie jemand will Fußballstar werden, dann wäre das natürlich eine gute Option.
Okay. Und Robert Habeck, mit dem würde ich einen Kaffee trinken gehen. Der hat bestimmt viel zu erzählen.
Ja? Hättest du Bock drauf?
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle, bestellen uns eine Pizza und sind nächste Woche wieder da.
Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao, ciao.